Ich möchte auch alle ganz herzlich grüßen hier in unserer Bibelstunde. Wir wollen uns ja etwas beschäftigen mit der Kraft, den Wirksamkeiten des Heiligen Geistes.
Wir haben uns gestern ja schon grundsätzlich etwas mit diesem Thema beschäftigt. Wir wollen dann heute Fortsetzung machen und besonders einmal die Apostelgeschichte dahingehend untersuchen, was hier über den Heiligen Geist gesagt wird und was das letztlich auch uns zu sagen hat. Es wurde schon angedeutet, es geht ja darum, dass wir das Wort verstehen. Und da brauchen wir auch den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, um überhaupt Gottes Gedanken zu erfassen, zu verstehen und recht zu deuten. Wir wollen aus der Apostelgeschichte wohl die bekannteste Stelle lesen, wo von dem Heiligen Geist geredet wird zunächst mal. Und zwar aus Apostelgeschichte 2. Da heißt es, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Mundart sie reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Parther und Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie die großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Zunächst soweit Gottes Wort. Zunächst möchte ich noch einmal kurz auf das zurückkommen, was wir gestern betrachtet haben. Und zwar finden wir in den Evangelien eine ganz klare Ankündigung für dieses Geschehen, das hier am Anfang der Apostelgeschichte beschrieben wird. Johannes der Täufer spricht davon, und dabei ist es auch gewiss sehr auffallend, dass wir diese Ankündigung in allen Evangelien haben. Überall wird von diesem kommenden Ereignis geredet. Und wir sagten uns, dass Johannes damit deutlich machen wollte, dass er zwar die Vollmacht, dass er auch das Recht hatte, allen, die hier ihre Sünden bekannten, die göttliche Vergebung zuzusichern. Ähnlich war es auch schon im Alten Testament bei den Priestern, wenn ein entsprechendes Opfer dargebracht wurde, dann hat er durchaus das Recht, die Vergebung auszusprechen. Johannes der Täufer weist also auf diese Möglichkeit hin, aber er sagt dann auch, es kommt einer nach mir. Der verfügt über eine weit größere Kraft und Macht, in der Lage, euch mit Heiligem Geist und mit Feuer zu taufen. Ich denke, in dieser Aussage liegt dieses Zweifache, einmal die Kraft, um das Leben zu geben,
in der Kraft des Geistes, aber darin liegt auch der Gedanke, dass der Herr die Macht hat, Gericht zu üben. Denn das Wort Feuer hier deutet nicht auf Eifer hin, wie es oft gedeutet und ausgelegt wird, sondern weist wohl auf Gericht hin. Gerade Johannes sagt das dann auch in den nachfolgenden Versen, dass er seine Tenne durch und durch reinigen wird. Und er wird dann auch die Spreu verbrennen. Der Herr hat diese Macht, denn Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Und wenn Paulus später in Athen von dem Gericht spricht, dann sagt er, Gott hat einen Mann bestimmt, durch welchen er den ganzen Erdkreis richten wird. Wir sind davon überzeugt, dass der Herr diese Macht hat und dass er sie auch einmal wahrnehmen wird, als der große Richter der Welt. Aber hier wird davon geredet, dass er die Macht hatte, Leben zu geben, Kraft Gottes weiterzugeben. Dieser Hinweis auf die Taufe mit dem Heiligen Geist finden wir im Neuen Testament 6-mal unmittelbar, wo es auf die geschichtliche Aussage, um die geschichtliche Aussage geht. Und im 1. Korintherbrief gibt es auch noch eine Stelle, die wir durchaus auch damit in Verbindung bringen dürfen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, gleichbedeutend mit der Taufe, wurde schon im Alten Testament angekündigt. Wir sagten, es gibt einige Stellen im Alten Testament, die schon darauf hinweisen. Man hatte also eine Kenntnis von dem, was kommen würde. Johannes der Täufer kündigt es an, dass er es tun würde. Und dabei ist diese Betonung schon von Wichtigkeit. Er wird euch mit Heiligem Geiste taufen. Ich denke, in dieser Aussage liegt ein klarer Hinweis dafür, dass es ein Werk Gottes ist. Dass es nie ein menschliches Werk ist und auch nie durch menschliche Vermittlung herbeigeführt werden kann. Sondern es ist Gott, es ist der Herr, der dieses Werk tun wird. Und er selbst sagt es auch im 1. Kapitel der Apostelgeschichte. Da finden wir diese Aussage noch einmal. Ich denke, wir sollten diese Stelle auch einmal lesen. Da spricht hier Lukas zunächst einmal, warum er diesen Bericht hier überhaupt geschrieben hat. Und zwar um einen Bekannten, wir wissen nicht, wer es gewesen ist, Theophilus, so wird er genannt, mitzuteilen einmal von dem, was der Herr Jesus anfing zu tun, also auch zu lehren, bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich erwählt, auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, welchen er sich nach vielen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat. Hier weist Lukas auf seinen ersten Bericht hin, auf das Lukas-Evangelium. Diesen Bericht hat Lukas sorgfältig zusammengetragen und zusammengestellt unter der Leitung des Heiligen Geistes und seinen Bekannten Theophilus über all diese Dinge unterrichtet. Jetzt setzt er diese Belehrung hier an dieser Stelle fort und spricht von dem, was sich nach der Auferstehung des Herrn nun im Einzelnen ereignet hat. Er beginnt dann auch mit dieser Verheißung wieder, wo es in Vers 5 heißt, die ihr von mir gehört habt, denn Johannes tauft zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Das war eine Aussage, die der Herr selbst den Jüngern gegenüber gemacht hat. Nun, wir sind überzeugt, dass diese hier angekündigte Taufe mit dem Heiligen Geist am Pfingsttage erfolgte. Es gibt noch eine andere Stelle, die wir dann später in Apostelgeschichte 11 finden. Sie steht in Verbindung mit jenem Erleben im Hause des Cornelius. Petrus wird gleichsam zur Rechenschaft gezogen von den Juden, von seinen Volksgenossen, auch von den Gläubigen, wie er das überhaupt tun konnte, diese Verbindung aufnehmen mit einem Römer, mit einem Heiden. Und dann spricht Petrus von dem Erleben hier im Hause des Cornelius, wie er erlebt hat, wie der Heilige Geist auf diese Leute damals gefallen ist. Und in dem Zusammenhang sagt er dann, und wir wurden erinnert an das Wort, das der Herr damals schon ausgesprochen hat im Blick auf die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das sind die 6 Stellen, wo geschichtlich von diesem Ereignis geredet wird. Dieses Ereignis selbst fand dann am Pfingsttage statt. Und davon berichtet nun hier Lukas in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Nun, es gibt über dieses gewiss bedeutungsvolle Ereignisse zum Teil auch sehr unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Aber wir wollen einmal versuchen, hier festzustellen, was sagt das Wort zu diesem Ereignis. Nun, wenn wir diesen kurzen Bericht einmal aufmerksam lesen, dann gab es damals ein gewaltiges Erleben, das hier in vierfacher Weise vorgestellt wird. Es sind 4 Dinge, die sich damals hier abgespielt haben, und vielleicht sollten wir sie auch einmal etwas in der Reihenfolge sehen und beachten. Da heißt es in Vers 2, und das ist das Erste, und es geschah plötzlich aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das Haus, wo sie saßen. Das ganze Haus wurde erfüllt. Eine Aussage, die auch immer wieder Anlass gegeben hat zu gewissen Spekulationen und auch zu unnüchternen Überlegungen. Denn wir dürfen mit Bestimmtheit sagen, dass nicht der Heilige Geist den Raum an sich erfüllt hat, sondern dass er die erfüllt hat, die in dem Raum waren. Denn der Heilige Geist braucht Menschenherzen, in denen er wirksam werden soll. Und so war das auch damals. Da waren Menschen versammelt und sie alle erlebten und verspürten etwas von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Das ganze Haus. Und ich bin überzeugt, dass hier auch schon eine tiefere geistliche Bedeutung liegt im Blick auf das ganze Haus, wie wir es später in den Belehrungen der Apostel finden. Denn wenn Sie von dem Haus reden, dann denken Sie nicht nur an einen Raum, sondern das Haus waren die Gläubigen, das war, wir würden heute sagen, die Herausgerufenen. Sie bildeten das Haus Gottes. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten wird dieses Haus auferbaut. Natürlich gab es damals noch nicht diese Offenbarung, man kannte sie noch nicht. Aber sie wurde später gegeben. Paulus spricht im Epheserbrief davon, wenn er sagt, Gott hat es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart. Und dann zeigt er dieses Haus auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten,
wächst der Bau wohl zusammengefügt zu einer Behausung Gottes im Geiste. Das ist die Wohnstätte des Heiligen Geistes. Ich zitierte gestern schon einige Stellen aus dem ersten Korintherbrief, wo diese Wahrheit ganz deutlich herausgestellt wird. Und zwar verbunden mit dieser Frage, oder wisst ihr nicht, dass ihr, und damit meint Paulus die Gemeinschaft hier in Korinth, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, dass ihr das Haus Gottes seid. Nun, die Bibel macht einen kleinen Unterschied, wenn sie vom Haus und wenn sie vom Tempel spricht. Ich denke, da liegt eine unterschiedliche Betonung. Wenn vom Tempel geredet wird, dann liegt der Nachdruck mehr auf dem Gedanken der Heiligkeit. Der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Wenn vom Haus geredet wird, dann geht es, oder dann liegt der Schwerpunkt mehr auf einem anderen Gedanken. Und zwar auf dem Gedanken der Ordnung oder des Aufbauens. Ein Haus wird gebaut, ein Haus hat eine bestimmte Hausordnung. Darum gebraucht der Apostel auch diesen Begriff im Epheserbrief, wenn er von den Hausgenossen Gottes redet, die in diesem Hause sein dürfen und da auch einen Platz haben. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Paulus sagt ja an anderer Stelle, dass er als ein weiser Baumeister diesen Grund damals gelegt hat. Also das Haus wurde erfüllt. Und wir dürfen hier mit Bestimmtheit sagen, dass in dieser Aussage das ganze Haus ein prophetischer, geistlicher Hinweis zu sehen ist im Blick auf das Gesamtzeugnis. Denn die Ausgießung des Heiligen Geistes in diesem Sinne ist ein einmaliges, historisches Ereignis. Und diese Aussagen werden auch nicht mehr wiederholt. Man hat oft hier darauf hingewiesen, dass sich das Pfingsterleben später wiederholt hat, mehrmals wiederholt hat, aber dafür gibt es keine Beweise. Denn was sich später im Hause des Cornelius abspielte, das war nicht genau das Gleiche wie hier. Und wenn man daher eine Lehre abgeleitet hat, dass das Pfingstereignis ein sich immer wiederholendes Ereignis ist, wo jeder Einzelne Anteil haben muss, dann entspricht auch das nicht den Belehrungen des Wortes Gottes. Von hier aus hat man sehr oft so diese Notwendigkeit der zweiten Erfahrung begründet. Aber auch den Begriff kennt die Heilige Schrift nicht. Als zweites heißt es, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen. Und damit haben wir diesen Hinweis, dass der Heilige Geist auf jeden Einzelnen kam und hier auch in das Herz jedes Einzelnen eingezogen ist. Und das wiederholt sich bei jedem Gläubigen, dass er Wohnung macht in den Herzen. Wir haben hier sogar einen Ausdruck, den wir an anderer Stelle wiederfinden. Und zwar gebraucht hier der Geist Gottes das Wort, und sie setzten sich, und dieses Wort setzen, das hier gebraucht wird, wird auch im Hebräerbrief gebraucht. Es ist das gleiche Wort. Dass er sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Im Hebräerbrief wird dieses Wort viermal gebraucht. Und zwar hat es hier den Sinn, dass er einen bestimmten Platz eingenommen hat, und zwar der Herr Jesus. Nach seiner Himmelfahrt ging er in die Gegenwart Gottes.
Und da hat er einen bestimmten Platz eingenommen. Und dieser Platz ist von ganz großer Bedeutung. Und zwar ist es nach Kapitel 1 des Hebräerbriefes der Beweis seiner Gottessohnschaft. Denn weil er dort sitzt, er sitzt dort, weil er der Sohn Gottes ist. Er sitzt dort, weil er der Priester ist, nach Kapitel 8. Er sitzt dort, weil er das Werk vollbracht hat, nach Kapitel 10. Und er sitzt dort, nach Hebräer 12, weil er der Anfänger und der Vollender des Glaubens geworden ist. Das sind jeweils die Begründungen, die damit in Verbindung gebracht werden. Hier gebraucht der Geist Gottes das gleiche Wort. Er hat sich gesetzt, er hat seinen Platz eingenommen. Und zwar in den Herzen der Einzelnen. Meine Lieben, heute empfängt jeder Gläubige den Heiligen Geist. Und zwar dadurch, dass er an den Herrn Jesus glaubt. Wir haben zwei Aussagen im Neuen Testament. Und zwar finden wir die eine Aussage im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Da wird von dem Heiligen Geist geredet, der gleichsam das Unterpfand unseres Glaubens ist, durch den wir versiegelt worden sind. Und in dem Zusammenhang heißt es dann, nachdem ihr geglaubt habt. Also nachdem ihr geglaubt habt an den Herrn Jesus, wobei wir natürlich immer hier an den echten, wahren, biblischen Glauben denken müssen. Nicht das, was man heute unter Glauben oft versteht. Wir müssen das leider heute oft so besonders betonen. Denn es gibt viele Leute, die gläubig sind, aber dieser Glaube, der hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Also wahrer biblischer Glaube hat zur Folge, dass man den Heiligen Geist empfängt. Dass er, ähnlich wie hier, sich setzt, Wohnung macht in unseren Herzen. In Apostelgeschichte 5, Vers 32 haben wir dann noch eine weitere Voraussetzung für den Empfang des Heiligen Geistes. Da wird gesagt, nachdem ihr gehorsam geworden seid. Also Glauben und Gehorsam gehört eigentlich zusammen. Es gibt kein Gläubiger oder kein Glaube, der nicht verbunden ist mit dem Gehorsam. Diese beiden Aussagen sind untrennbar miteinander verbunden. Sie können an vielen Stellen auch ohne weiteres ausgetauscht werden, ohne dass der Sinn verändert wird. Wenn wir an Hebräer 11 denken, da gibt es einige Stellen, wo man das Wort Glauben durchaus mit Gehorsam austauschen kann. Abraham ging und war gehorsam oder er glaubte. Auch das Wort Vertrauen hat eine ähnliche Bedeutung. Wir sehen also, der Geist kam, setzte sich, machte Wohnung. Als drittes, sie wurden dann alle mit Heiligem Geist erfüllt. Aber dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist nicht gleichbedeutend mit dem Setzen oder mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Ich denke, das Wort erfüllen hat hier eine noch andere Bedeutung. Denn man kann durchaus den Heiligen Geist besitzen. Und ich sagte, jeder Gläubige hat ihn. Aber deshalb braucht man noch nicht wirklich erfüllt zu sein. Das Wort erfüllen wird mehrmals, gerade auch in der Apostelgeschichte, gebraucht. Und zwar in Kapitel 4, 31, Kapitel 6, Vers 3, auch Kapitel 13 und in Epheser 5 werden wir sogar aufgefordert dazu. Wir sehen also, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist ist nicht gleichbedeutend mit Empfang des Heiligen Geistes. Wenn wir die zuletzt genannte Stelle in Epheser 5, Vers 18 zunächst einmal betrachten, dann merken wir schon, worum es überhaupt geht. An dieser Stelle haben wir einige Ermahnungen, die in Verbindung stehen mit der wunderbaren Stellung. Und der Apostel fordert ja bekanntlich hier an dieser Stelle auf, dass wir voll Heiligen Geistes werden sollen. Ich denke, er schreibt das an Gläubige, die schon den Heiligen Geist hatten. Er schreibt, berauschet euch nicht mit süßem Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern seid mit dem Geiste erfüllt. Epheser 5, Vers 18. Diese Stelle macht das also sehr deutlich. Wir können da und müssen sogar da gewisse Entscheidungen treffen. Hier ist es ganz offensichtlich. Nicht berauschen, entsagen, ein Heiligungsleben führen, das auch in einem bewussten Verzicht bestehen muss, um dadurch überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, dass wir mit Heiligem Geist wirklich erfüllt werden. Ich möchte dazu ein ganz einfaches Beispiel sagen. Man kann ein Gefäß zum Teil füllen und ganz füllen. Dieses Beispiel hinkt. Aber es zeigt doch in etwa, wie wir diese Aussage zu verstehen haben. Der Heilige Geist soll uns wirklich erfüllen. Das soll eine Kraft sein, die alle Lebensbereiche uns in unserem Leben bestimmt und auch beherrscht. Das ist erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir finden diese Aussage ja auch in Kapitel 4, Vers 31. Da heißt es zum Beispiel, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt, und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Diese Aussage wird sehr oft in Verbindung gebracht mit der Behauptung, ja, man muss vor allen Dingen darum beten, dass man erfüllt wird. Gewiss gehört das Gebet auch dazu. Aber hier in diesem Abschnitt geht es nicht nur darum, dass man gebetet hat, sondern dass man um etwas ganz Bestimmtes gebetet hat. Es hängt vom Inhalt des Gebetes ab, nicht nur von der Tatsache des Betens. Und wenn wir uns einmal die Mühe machen, das etwas näher zu betrachten, wie die Situation war und was diese Gläubigen damals gebetet haben, dann liegt da tatsächlich eine Voraussetzung, um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Denn sie wurden bedroht, sie standen in einer ganz schwierigen Situation und dann baten sie, dass der Herr ihnen die Kraft geben möchte zum freudigen Zeugnis. Sie hatten nur den einen Wunsch, den Herrn Jesus zu bezeugen, ungeachtet aller Schwierigkeiten und aller Hindernisse, die sich da vor ihnen auftürmten. Und diesem Gebet und diesem Wunsch kam der Herr entgegen, dass der Heilige Geist sie erfüllt und nun befähigt, diese Aufgabe auch zu tun. Dieses Gebet hier an dieser Stelle steht in Verbindung mit dem freudigen Zeugnis für den Herrn Jesus. Und wenn diese Bereitschaft bei uns vorhanden ist, wenn das wirklich unser tiefster Wunsch ist, wir möchten den Herrn bezeugen, wir möchten ein Zeugnis für ihn sein, dann gibt er auch die Voraussetzung seiner Fülle, damit wir überhaupt dazu befähigt werden. Es gibt noch einige andere Stellen hier in der Apostelgeschichte, wo von diesem Erfülltsein geredet wird.
Das wurde sogar als eine Voraussetzung betrachtet für jene Brüder, die damals, wir würden heute sagen, in den diakonischen Dienst berufen wurde, bei der Bedienung der Tische. Da wurde das vorausgesetzt, voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Das war Voraussetzung. Der Heilige Geist möchte uns beherrschen und bestimmen. Er sagt das auch später in Kapitel 13. Auch da geht es um die Schwierigkeiten, um die Leiden. Da war der Geist Gottes, der sie erfüllte und damit dann auch in den Stand setzte, diesen Aufgaben, diesen Schwierigkeiten überhaupt begegnen zu können. Hat es der Herr nicht sehr deutlich zum Ausdruck gebracht? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Nun, dieses Wort Zeugen ist ja kennzeichnend für die Apostelgeschichte. Es kommt in der Apostelgeschichte sehr oft vor, ich glaube über 25 Mal. Aber wenn hier von Zeugen geredet wird, dann hat dieses Wort in der Apostelgeschichte eine etwas andere Bedeutung. In unserem Sprachgebrauch landläufig von Zeugen reden. Zeugen in unserem Sprachgebrauch sind Leute, die etwas gesehen haben, etwas gehört haben und das dann weitergeben, die das dann bezeugen. Wir wissen, wie wichtig oft eine solche Zeugenaussage ist. Denken wir nur an einen Unfall. Dann bezeugen sie das, was sie gesehen haben. Das war gewiss auch die Aufgabe der Apostel. Was wir gesehen, was wir gehört, was wir mit unseren Händen betastet haben, das Wort betreffend des Lebens, das verkündigen wir euch. Mit anderen Worten, sie waren Augen- und Ohrenzeuge von allem, was der Herr Jesus getan und gelehrt hatte. Bei der ersten Apostelwahl, Apostelgeschichte, kamen nur solche in die engere Wahl, die von Anfang an mitgewandelt waren, von der Taufe des Johannes bis zu seiner Auferstehung. Nur die konnten in den engeren Kreis dieser Apostel, dieser wirklichen Zeugen aufgenommen werden. Aber das Zeugnis dieser Apostel, dieser Jünger damals, war nicht nur das weiterzugeben, was sie gesehen und gehört hatten, sondern dieses Zeugnis betraf auch das, was der Heilige Geist in ihnen bewirkte. Da liegt der Unterschied. Ich sage noch einmal, wenn wir Zeugen in der Welt, dann beschränkt sich unser Zeugnis auf das, was wir wahrgenommen haben, gesehen oder gehört haben. Aber hier geht es auch um ein Zeugnis, das hervorgerufen wurde durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, durch die Kraft und durch die Inspiration. Da liegt auch der Unterschied. Denn die Apostel waren vom Geist Bevollmächtigte und durch den Geist inspirierte Leute. Von daher gründet sich unser Glaube letztlich auch auf ihr Zeugnis. Der Jesus sprach schon von ihnen, und die durch euer Wort glauben. Wir glauben nicht, weil wir den Herrn Jesus gesehen haben. Wir glauben, weil wir dieses glaubhafte Zeugnis haben, dass wir heute zusammengefasst, festgelegt in der Heiligen Schrift haben. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir sehen also hier, am Anfang war diese Fülle des Geistes wirksam. Und warum war sie jetzt wirksam? Auch das wird hier gesagt an dieser Stelle. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Die Kraft war da. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die weiteren Verse in diesem Abschnitt zeigen dann sehr deutlich, dass diese anderen Sprachen oder Zungen, wie es auch genannt wird, kein Durcheinanderreden oder ein sogenanntes Kauderwelsch gewesen ist, sondern das waren Sprachen, die verstanden wurden. Später wird aufgezählt, wie viele hier in Jerusalem waren, die auch nicht mehr wohl der eigentlichen Sprache der Juden mächtig waren. Und jetzt hörte ein jeder die Taten Gottes in seiner eigenen Mundart. Das war ein Wunder. Der Heilige Geist sorgte dafür, dass dieses große Werk Gottes jeder in seiner Muttersprache hören konnte und dass er es dann auch verstehen konnte. Hier war noch nicht einmal ein Ausleger oder ein Übersetzer notwendig. Das ist das Pfingstwunder gewesen, dass der Heilige Geist diese Männer befähigt, in diesen unterschiedlichen Sprachen das Zeugnis Gottes weiterzutragen. Wir haben also hier genau das Gegenteil von dem, was damals in Babylon geschah, beim Turmbau zu Babel. Da wurden die Sprachen verwirrt, da konnte man sich nicht mehr verstehen. Aber jetzt wählt Gott und er ermöglicht es, dass alle, die damals in Jerusalem waren, das hören konnten. Aber dieses Reden in fremden Sprachen war auf der einen Seite ein Angebot Gottes an die, die damals nicht mehr hier in Jerusalem wohnten. Diese Fremden hielten sich nur vorübergehend hier auf. Aber nach dem Propheten Jesaja war es auch ein Gericht. Und diese Stelle wird auch später zitiert. Paulus spricht ja auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, von diesem Reden in Zungen. Und da haben wir eigentlich die Belehrung überhaupt. Und er zitiert bei dieser Gelegenheit eine Stelle aus dem Propheten Jesaja. Und diese Stelle weist auch auf dieses Ereignis hin, denn es wird unmittelbar mit diesem Reden in Zungen in Verbindung gebracht. Und diese Stelle sollten wir auch einmal lesen. Und zwar ist es hier in Jesaja 28 eine Gerichtsankündigung, die damals der Prophet schon aussprechen musste im Blick auf das Volk Israel. Der Zustand damals war schon sehr, sehr traurig. Und der Prophet wird dann beauftragt, so kurz einmal die traurige Situation zu schildern. Ich lese einmal von Kapitel 28, Vers 7. Und auch diese wanken vom Wein und taumeln vom starken Getränk. Priester und Propheten wanken. Von starkem Getränk sind übermannt vom Wein, taumeln von starken Getränken, sie wanken beim Gesicht, schwanken bei der Rechtsprechung. Denn alle Tische sind voll unflätiges Gespeis, das kein Platz mehr ist. Wo soll er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Denn den von der Milch entwöhnten, den von den Brüsten entfernten. Hier wird mit wenigen Worten dieser erschütternde Zustand beschrieben, wie er auch an anderen Stellen wiederholt wird, zum Beispiel bei dem Propheten Malachi. Malachi spricht nicht nur von dem traurigen Zustand des Volkes als Ganzes, sondern stellt ganz besonders das Versagen und die Sünde der Priester heraus. Denn die Priester Gottes waren Boten Gottes. Von ihrem Munde erwartet man das Gesetz, das Wort Gottes. Sie waren besonders bevorzugt in ihrer Stellung, aber auch in ihrer Verantwortung. Das Volk hatte versagt, die Propheten hatten versagt, die Masse der Propheten, und die Priester hatten auch versagt. Das war das Bild, wie es die Propheten schon im Alten Testament vorgestellt hatten. Und nun, was ist das Ergebnis? Da wird dann gesagt, wen soll er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Wer selbst keine klare Beziehung zu dem Herrn hat, zu Gott hat, kann andere nicht belehren. Wenn ich selbst falsch stehe, bin ich nicht in der Lage, anderen den richtigen Weg zu zeigen. So war damals der traurige Zustand. Und da heißt es dann, und was lehren sie jetzt dem Volke? Was bringen sie ihnen? Sie bringen Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volke reden. Er, der zu ihnen sprach, dies ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Ermüden und dies die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Wenn man das in der revidierten Übersetzung einmal liest, einige haben sie auch, dann werden sie feststellen, dass man das so gut wie überhaupt nicht lesen kann, was hier aufgezeichnet wird. In der Übersetzung, in der revidierten Übersetzung, wird das auch etwas wörtlich übersetzt. Und das ist tatsächlich eine Sprache, die man überhaupt nicht richtig aussprechen kann und erst recht nicht verstehen kann. So hatte der Prophet schon angekündigt, so wird es dem Volke Israel später einmal gehen. Weil sie den Herrn abgelehnt hatten, werde ich jetzt in einer fremden Sprache reden. Die können sie gar nicht verstehen. Es ist die Sprache, die damals gesprochen wurde, die hier von diesen Leuten verstanden wurde, die aus den verschiedenen Ländern kamen. Aber für die Juden, sie hörten das nicht. Ihr Herz war auch gleichsam verschlossen. Sie sehen also dieses Reden in Sprachen oder Zungen hier am Pfingsttage, war auf der einen Seite ein Angebot an alle, die mühselig waren und beladen. Die durften die Botschaft hören und wurden gleichsam eingeladen. Aber das Volk selbst, die Masse, die verstand es nicht. Sie hörte es, aber sie nahm es auch gar nicht auf. Das ist die Handlungsweise Gottes. Wer hat, dem wird gegeben werden. Das ist Gottes Handeln bis heute. Da muss eine innere Aufnahmebereitschaft vorhanden sein. Nun später im 1. Korintherbrief kommt Paulus ja dann noch näher auf dieses Reden in Sprachen zu sprechen. Und er sagt an dieser Stelle, wo leider sehr viel Missbrauch schon mit dieser Gabe geübt wurde, dass es ein Zeichen ist, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Von daher ist er auch sehr besorgt, dass diese Gabe nicht so in den Mittelpunkt der Zusammenkünfte rückt. Er geht sogar so weit, dass er sagt, da hat sie streng genommen überhaupt keinen Platz. Wenn natürlich ein Ausleger da ist, ist es gestattet. Aber grundsätzlich ist es etwas, was für die Ungläubigen bestimmt ist. Eine sogenannte zeichenhafte Gabe und nicht so sehr eine weiterführende und eine aufbauende Gabe. Wir sind sogar der Überzeugung, dass diese zeichenhaften Gaben, dazu gehört nicht nur das Reden in Zungen, auch andere Wirksamkeiten des Heiligen Geistes, mehr und mehr nachgelassen haben. In den Briefen wird kaum noch von diesen Wunderwerken später geredet. Am Anfang waren sie da als Zeugnis und als Zeichen, dass der Heilige Geist wirklich gekommen war. Aber später ließ das sehr, sehr nach. In den Briefen wird kaum noch davon geredet. Ein Beweis also, dass die Beweisführung Gottes eigentlich erfolgt ist. Es gibt sogar einige Stellen, die die Dinge noch deutlicher zeigen. Zum Beispiel im Hebräerbrief, da werden diese Wunderwerke als Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters bezeichnet. Also sie gehören auch, diese Wunderwerke, in das kommende Zeitalter, im sogenannten tausendjährigen Reich. Da wird das in so besonderer Weise wirksam und sichtbar werden. Denn die Juden forderten Zeichen. Das sagt Paulus im Korintherbrief. Juden fordern Zeichen. Und Griechen suchen Weisheit. Dieses Fordern von Zeichen der Juden war berechtigt. Denn Gott hatte das im Alten Testament schon angekündigt durch die Propheten. Denken wir an die Aussage in Jesaja 35. Wenn der Prophet schon davon spricht, dass die Blinden sehen, die Lahmen gehen, das waren alles Hinweise auf die Wirksamkeit Gottes. Und wir gehen gewiss nicht fehl, wenn wir sagen, in diesem kommenden Zeitalter, wo der Herr regieren wird, wo seine Herrschaft auf dieser Erde sein wird, da gibt's keine Lahmen mehr. Da gibt's keine Blinden mehr. Da wird die Erde voll sein, voll Erkenntnis. Dann wird die Wiederherstellung aller Dinge diesen Zustand auf dieser Erde bestimmen. In einzigartiger Weise wird dieser kommende Zustand in den prophetischen Büchern beschrieben. Und das ist nicht nur geistlich zu verstehen, sondern das wird Wirklichkeit werden. Das, was dort Jesaja niedergeschrieben hat, wenn er zum Beispiel von einem für uns unvorstellbaren Lebensalter spricht, wenn er sagt, dass der Jüngling mit 100 Jahren sterben wird, also wer 100 Jahre ist, ist ein Jüngling, und der Sünder mit 100 Jahren verflucht wird, wenn die Menschen, so heißt es, so alt werden wie die Bäume. Das alles sind Hinweise auf jenen Zustand, wo tatsächlich die Erde regiert wird, und zwar durch Gerechtigkeit und Frieden, und nicht, wie es der Antichrist einmal anstrebt, durch diese Sicherheit und Frieden. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, das ist keine Basis für ein wirkliches Friedensreich, sondern die Basis, die Voraussetzung für ein wirkliches Friedensreich ist Gerechtigkeit. Und wir merken ja, wie in unseren heutigen Tagen von Gerechtigkeit kaum noch geredet wird. Immer wieder von vertrauensbildenden Maßnahmen, von Sicherheit, von Frieden, aber von Gerechtigkeit, da hört man nur ganz, ganz wenig. Und doch gibt es nichts, keinen Frieden, keinen wahren Frieden ohne Gerechtigkeit. Und die wahre Gerechtigkeit, die kann nur gefunden werden und die kann nur wirksam werden in der Kraft Gottes. Da liegt die absolute Gerechtigkeit. Wir sehen also, diese Wirksamkeiten des Heiligen Geistes, sie hatten eine bestimmte Aufgabe. Und diese Aufgabe wird auch hier in der Apostelgeschichte ganz kurz beschrieben. Jeder hörte die Taten Gottes in seiner Mundart. Die Taten Gottes wurden bezeugt, verkündigt, in der Zielsetzung, die Menschen vertraut zu machen mit dieser Botschaft. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und ich erinnere noch einmal, was wir gestern schon kurz angedeutet haben, im Evangelium nach Johannes, wo der Heilige Geist angekündigt wird, da sagt der Herr, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und er wird euch, und er wird mich verherrlichen. Das ist eigentlich die höchste Aufgabe des Heiligen Geistes in seinem Dienst und in seiner Wirksamkeit heute. Er wird mich, das heißt den Herrn Jesus, verherrlichen. Und damit wird uns schon ein sehr wichtiges Kriterium in die Hand gegeben für die Beurteilung vieler Bewegungen in unserer Zeit. Steht wirklich der Herr Jesus im Mittelpunkt des Zeugnisses und der Verkündigung? Oder geht es um andere Dinge? Da sollten wir ganz, ganz wachsam sein, dass wir da auch recht hinhören, ob es wirklich um den Herrn geht. Natürlich wird man seinen Namen nennen. Man wird auch gewisse Aussagen der Bibel gebrauchen. Aber geht es wirklich um die Person des Herrn, dass er verherrlicht wird? Oder um eine Sache, um einen Menschen oder um irgendein Werk? Also wir merken schon, das sind ganz entscheidende Grundsätze, die wir hier in der Heiligen Schrift finden, auch für die Beurteilung geistlicher Bewegungen, wie wir sie heute erleben, wie wir damit konfrontiert werden, wo schon Wachsamkeit notwendig ist. Wir sollten auch da mit größter Vorsicht an all diese Dinge herangehen und immer wieder den Maßstab des Wortes Gottes anlegen. Wenn wir dieses Wort aufmerksam anlegen, wenn wir es zur Grundlage der Prüfung und Beurteilung machen, dann kommen wir schon zu einem entsprechenden Ergebnis. Schon am Anfang mussten die Gläubigen prüfen. Ich erinnere an die Gemeinde, an die Versammlung in Ephesus. Da heißt es, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen. Und du hast sie als Lügner erfunden. Wenn man etwas prüft, muss man einen Maßstab haben, eine Prüfmöglichkeit haben. Und unsere Prüfmöglichkeit ist das Wort Gottes. Und dieses Wort ist abgeschlossen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott uns eine abgeschlossene göttliche Offenbarung gegeben hat. Paulus spricht zum Beispiel im Kolosserbrief, dass er das Wort Gottes vollendet hat, wörtlich auf ein Vollmaß gebracht hat. Petrus schreibt, Gott hat uns alles gegeben, was für ein gottseliges Leben notwendig ist. Und wenn Gott uns alles gegeben hat, dann brauchen wir nicht auf neue Offenbarungen zu warten. Dann haben wir es. Und zwar hier zusammengefasst im Wort Gottes. Denn dieses Wort ist eines der größten Werke des Heiligen Geistes überhaupt. Damit hat uns der Geist Gottes die Gedanken Gottes geoffenbart und gleichsam auch in die Hand gegeben. Wir dürfen es lesen. Wir dürfen hier das finden, was wir brauchen, um überhaupt eine Verbindung mit dem Herrn zu finden, um ein Leben der Gottseligkeit führen zu können, um Kraft zu haben in all den Übungen und Prüfungen, in den Schwierigkeiten und Anfechtungen dieser Welt. Das alles finden wir in diesem Wort. Und deshalb ist das von ganz großer Wichtigkeit, dass wir uns mit diesem Wort nicht nur beschäftigen, sondern mehr beschäftigen. Dass es auch unsere Speise ist und dass wir dann der Gewohnheit geübte Sinne empfangen durch die Kenntnis des Wortes Gottes. Das sollte ein Ziel und ein wirkliches Begehren auch in unserem Leben sein und werden.